Ja, vielen Dank. Ja, Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das beschäftigt uns jetzt schon eine Reihe von Sonntagen und wo wir in einer Predigtserie unterwegs sind, Charismatik 2.0. Ehre sei dem Heiligen Geist, dass er in uns wohnt. Das ist ein bedeutendes Thema, weil es eine ganz bedeutende Seite des Evangeliums ist. Das Evangelium hat verschiedene Dinge und eine Sache ist eben die, mit Gott wirklich einer ganz lebendigen Beziehung zu leben. Mit ihm das Leben wirklich zu teilen, in seinen Höhen und Tiefen. Wirklich durch das Leben zu gehen und mit ihm die Dinge zu machen. Ob es jetzt in der Familie ist, wo ich vielleicht drüber nachdenke, boah, wie geht's das mit meinem Kind? Ob ich in der Arbeit stehe und irgendwie mich da irgendwie schwer tue, den Druck auszuhalten, einen Weg zu finden. Oder ob ich versuche, die Nachrichten, die ich immer wieder bekomme, aus dem Fernsehen oder Internet, wie auch immer, irgendwie damit klarzukommen, mein Weltbild zu sortieren. Oder vielleicht auch nur im Straßenverkehr, wenn mich alles so aufregt und ich eigentlich ja denken könnte, ja, Fluchen ist auch im Auto trotzdem nicht so gut. Nein, es ist gar kein eigener Ort, wo es egal ist, was man tut. Wir brauchen Gott. Natürlich mit ihm selbst zu leben, dass ich merke, er ist da. Er ist ein Gott, der an mir interessiert ist, der mich mitbekommt, der mir hilft und ich bin nicht alleine. Und dass ich ein Zeuge sein möchte für ihn, dass ich mir eigentlich wünsche, ich möchte eigentlich das andere von diesem Gott auch was mitbekommen. Aber irgendwie fehlt mir da so die Idee oder die Kraft oder sonst was, aber er uns ausrüstet. Der Heilige Geist ist eine ganz wesentliche Größe, dass Gott uns für unser Leben hilft, uns stärkt, auch im inneren Menschen. Deswegen ist es auch ein Name, der sehr zentral verwendet wird für den Heiligen Geist, dass er dieser Helfer, dieser Beistand, dieser Tröster ist. Und das möchte er nicht nur so genannt werden, sondern dass er das in unserem Leben auch fundamental ist. Wirklich fundamental ist. Ich war jetzt in den letzten Tagen in Kassel zum Beispiel, da hatte ich so einen Moment, da war ich im Supermarkt und bin in der Kasse und bezahle und eine junge Frau ist die Kassiererin und die macht das dann da so und es war einfach ziemlich sonnig, sie hatte ein T-Shirt an und ich sehe ihre Arme, ein Schnitt neben dem anderen, vernarbt, ganz dicht beieinander, jeder Arm Minimum 50, vielleicht auch 60, 70, 80 kleine Schnitte. So, oh, das hat mir so leid getan. Aber trotzdem war ich von der Situation überrascht und Mensch, eigentlich würde ich am liebsten jetzt sagen, Mensch, können wir uns nicht mal 2 Stunden hinsetzen? Ich möchte dir von Jesus erzählen, ich möchte für dich beten und so, ne? Aber das ging jetzt natürlich jetzt nicht so einfach und so. Aber in so einer Situation, wo dir irgendwas begegnet und es könnten auch alle möglichen anderen Sachen sein, beten zu können. Herr, was sagst du dazu? Oder einfach auch dann so für diesen Menschen dann zu beten. Und zu glauben, ja, du wirst das gebrauchen. Oder ich hatte einen anderen Moment bei diesen Tagen in Kassel. Wir sind dann auch mit der GGE da so und bieten zum Beispiel auch hörendes Gebet an. Und bei 2 kleinen Einheiten war ich auch mit dabei, wo ich mit dem Bruder in dem Fall, hätte auch eine Schwester sein können, aber diesmal war es ein Bruder, zusammen für jemanden gehört hat. Ne? Prinzip, du kennst die Person gar nicht und du hörst dann einfach. Und dann war da jemand, haben gehört und dann hatte ich auch so mehrere Eindrücke für die Person und das war wirklich lustig. Ich hatte einmal so eine Alpenlandschaft gesehen und ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen, den Impuls rüberzubringen. Eine Alpenlandschaft gesehen, worin er drin lebt, wo es total schön ist und ein Leben, aber Jesus ihn eigentlich ruft, sozusagen eine Perspektive entstand, so als wenn du von Deutschland aus den Alpen schaust, Richtung Nordseeküste vielleicht, Hamburg siehst, Bremen, eine große Stadt lag dort, war nicht genau klar welche, aber eine große Stadt, ein total anderer Lebensraum und Mensch, darf dich Jesus dahin senden? Darf dich Jesus dahin senden, war dann so der Impuls. Und aus diesem, wo eigentlich so viel Schönes und so viel Gutes und dann war das schon so ein Moment, dass ich dachte, Mensch, was will der Herr wohl dadurch sagen? Und später ergab sich ein Gespräch. Derjenige muss dann keine Rückmeldung geben, aber er gab Rückmeldung. Denn das Interessante war, dass dieser Bruder offenbar aus Afrika stammte. Später, wie er dann konkretisierte, aus Kamerun. Und ich wusste, dass er in Pforzheim als Pastor im Dienst steht. Mehr wusste ich aber nicht von ihm. Mensch, was mag das so bedeuten? Aber dann schlüsselte der Herr das so auf und es hat ihm total viel gesagt. Und weil Bilder sind ja nicht eins zu eins zu übersetzen, sondern auszulegen. Und es war einfach toll, wie der Herr das gebraucht. Und es holte ihn ganz tief innerlich ab, so wo der Herr ihm einen ganz tiefen Mut zugesprochen hatte. Denn sein Thema war, hey, so und so aus der Geschichte komme ich und was soll ich diesen Menschen in der deutschen Stadt sagen, so ungefähr. Ne? Ein ganz tiefer Zuspruch, du hast was vom Leben zu sagen. Vom Leben aus Jesus, mit Jesus zu sagen. Und das brauchen diese Menschen. Und ich möchte hier einfach so ein Stück Licht aufscheinen lassen, wo Gott persönlich spricht, wo das Herz steht, wo Gott Antworten gibt, die ermutigen und Gott uns in diese Sendung bringt, ne? Wo er sagt, mit dir, mit dir, mit dir möchte ich etwas zusammen tun. Und das ist doch einfach wunderschön. Ich meine, er war der Angesprochene, dieser junge Mann. Aber ich durfte dabei sein und so ein Postbote, ja, so ein Postbote des Herrn zu sein. Das war total schön. Wenn ich das so sagen darf, lieber Chip, du hast mich heute Morgen auch daran erinnert, dass wir Postboten sind. Weil du hast jetzt so ein bisschen was Braunes an. Ich musste an UPS denken, ja? So ein bisschen, ne? So, sieht gut aus, ne? Du siehst wirklich wie immer prima aus. Bist immer gut gekleidet, lieber Chip. Aber es ist ein Teil, dass wir etwas ausliefern sollen, dass wir Gesendete sind und wir dürfen so schöne Sachen aussenden, ja? In dieser Berufung. Und darum geht es. Beim ganzen Thema Heiliger Geist, in dieses Leben hineinzukommen, in diese Sendung, in diese Fruchtbarkeit hineinzukommen. Es geht nicht darum, bessere Christen zu sein, es irgendwie besser zu wissen und zu sagen, so spricht der Herr, du musst das tun und wenn du das dann nicht tust, dann bist du dem Herrn ungehorsam und so ein Quatsch. Ne? Sondern, dass diese Gnadenbotschaft, die Jesus uns gebracht hat, mit der wir leben dürfen, dass sie bei uns ankommt und dass wir daran mitarbeiten dürfen. Ihr erinnert euch, die jetzt schon ein paar Sonntage vielleicht zugehört haben, an dieses Bild, was ich auch mitgebracht habe. Von diesem Aufladekabel, dem Stecker. Hier ist es nochmal skizziert worden, letzten Sonntag von der Hanna. Und als ein Bild, so die Sache mit dem Heiligen Geist. Zu glauben, hier steckt es in der Steckdose, zu glauben, ja, es gibt diesen Stecker. Dass Jesus etwas Neues geschaffen hat. Mit Pfingsten ist ein Schritt in der Heilszeit, in der Heilsgeschichte passiert. Und sagen, ja, ich dock da an. Es ist nicht einfach so, Gott ist Gott und der vergibt und man sollte ihm gehorsam sein. Amen, total. Aber es ist nicht die ganze Botschaft, sondern Pfingsten gehört dazu, das ganze Neue Testament zu lesen. Und dass es eben diese Verbindung wirklich braucht, dass das nicht nur ein Wissen ist, wo ich sage, ja, das stimmt, sondern dass es mit mir verbunden ist. Das hat ganz viel in der Predigt vor 2, 3 Wochen war, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich wirklich innerlich Ja sage, vertraue und Gott die Tür wirklich aufmache. Ja, du bist mir willkommen. Ich verstehe das zwar nicht alles mit dem Heiligen Geist und irgendwie ja, komisch, und dann habe ich da mal den Bruder X, die Schwester Y erlebt, das war irgendwie komisch, da will ich irgendwie ja vielleicht noch nicht so richtig was mit zu tun haben. Ja, aber lass mal Bruder X und Schwester Y, weil Jesus ist der Entscheidende. Die Bibel ist der entscheidende Quell. Mach dich von menschlichen Erfahrungen ein Stück frei und höre Jesus und hör der Heiligen Schrift wirklich zu und zu vertrauen, okay, Jesus, wenn du das mit dem Heiligen Geist bringst, das ist Johannesevangelium, vor allem Kapitel 14, Kapitel 16, da fängt Jesus an, über den Heiligen Geist zu lehren, dann vertraue ich dir. Weil Jesus, dir kann ich wirklich vertrauen. Du bist für mich gekommen, du bist für mich gestorben, dir vertraue ich. Ob Schwester X und Bruder Y das richtig gemacht haben oder nicht, ist nicht so wichtig. Du, Jesus, bist wichtig und dir höre ich zu. Und dann war es das nächste Ding, dass das wirklich in dein Herz kommt. Dass dieser Stecker wirklich in dein Herz kommen kann. Weil das ist eben die Geschichte, Jesus hat uns ein Herz gegeben, das Ja und Nein sagen kann. Er ist ein sanftmütiger, ein demütiger König, der uns das anbietet, in seinem Reich zu leben. Und unser Herz muss ihm vertrauen, aber es muss sich auch ein Stück bereit machen. Er ist ein Heiliger Geist, was nicht heißt, dass wir perfekt sein müssen, das ist nicht die Botschaft. Aber dass wir sagen, ja, ich lasse mich von dir verändern, Jesus. Ich Umkehr ist keine Strafe und eine Äußerung der Ablehnung vom Herrn. Wenn er uns Umkehr schenkt, ist das ein Geschenk. Genauso steht es Römer 2 auch geschrieben, dass er uns aus Güte zur Buße bringt. Wenn er uns Dinge aufzeigt, dann ist das befreiend, ist das reinigend. Es hilft uns in unserem ganzen Leben. Stell dir das vor, wenn ein Mensch da ist, der eigentlich, wenn es irgendwie schwierig wird, immer in so einen Anklagen, so einen Vorwurf verfällt. Und plötzlich kann er davon umkehren, das nicht mehr zu tun. oder der immer in Selbstmitleid verfällt. Was heißt, sich aus der Sache zu lösen und eigentlich nur noch um sich selbst zu drehen, oh, ich armer Kerl oder Kerline oder sonst was, ja? Selbstmitleid ist keine Lösung. Erbarmen brauchen wir alle. Trost brauchen wir alle. Aber Selbstmitleid ist keine Lösung. Oder jemand, der per se eigentlich seinen Mund nie halten kann. Die ganze Zeit redet, ob er nicht gefragt ist, ja? Oder auch die ganze Zeit über andere redet, wo ein bisschen mehr Gnade und Barmherzigkeit echt gut wären. Und wenn Jesus dann kommt, boah, ich darf dieses Selbstmitleid ausziehen, weil er ist da, der mich liebt und sich um mich kümmert. Ich darf kann meinen Mund mal halten und ich bin dankbar, dass er gnädig mit mir ist, weil ein Glück ist er barmherzig mit mir. Und so weiter und so weiter. Buße ist ein großes Geschenk, wenn er uns von Dingen freimacht. Darum ging es letzten Sonntag, als wir in die Galater geguckt haben, sein Herz bereit zu machen. Mit diesem Stecker. Und jetzt soll es darum gehen, um Dinge, die der Herr in unser Herz hineinlegen möchte, als ein Teil des Evangeliums. Nicht, weil er irgendwelche Leute ganz besonders berufen hätte. Es geht jetzt um eine Grundlage, die für jeden Menschen gilt, der an Jesus Christus glaubt. Dass er etwas, seinen Geist sowieso, aber auch Gaben in dein Herz hineinlegen möchte. Die sogenannten Charismen. Und ganz wichtig, ich werde das noch oft wiederholen. Charismatisch. Charisma heißt nicht geistlich. Wenn du ein charismatischer Christ sein möchtest, biblisch basiert, was richtig ist, heißt das in deutsche Sprache übersetzt, ich möchte ein gnadenerfüllter Christ sein. Das heißt charismatisch, weil es von dem griechischen Wort Charis kommt. Es wird ganz oft anders gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, aber es ist wichtig, dass wir Gott richtig verstehen. Weil er seinen Geist in uns gibt, dass die Gnade in uns viel Raum findet und die Gnade ist Vergebung, aber die Gnade ist auch seine Gemeinschaft. Die Gnade ist auch seine Heilungskraft. Die Gnade ist auch sein Trösten. Und deswegen heißen sie die Gnadengaben in Römer 12 ganz konkret benutzt. Es gibt auch den Terminus im Korintherbrief Gaben des Geistes. Das ist richtig und biblisch. Aber es richtig zu verstehen. Gaben, die der Geist gibt. Ja, und dann werden in 1. Korinther 12 diese auch aufgezählt. Aber der Geist gibt auch Liebe in unser Herzen, die er ausschüttet. Der Geist gibt auch Überführung, dass wir Buße tun können. Der Heilige Geist gibt auch Offenbarung. Ja, der Heilige Geist gibt auch die Frucht des Geistes. Liebe, Treue, Freude, Liebe, und Glaube und so weiter. Ja. Zu wissen, okay, das Spezifische ist es nicht, dass es der Geist gibt. Das Spezifische in diesen Gaben ist die Gnade, die in uns mehr ankommen kann und die aus uns mehr rauskommen kann. Ja, dass die Gnade, Gottes Gnade wirksam wird. Denn er ist der Retter, aber er hat sich entschlossen. Ich habe das bis heute, arbeite ich daran, das vollkommen durchzubuchstabieren. Aber er hat sich entschlossen, dass er es nicht alleine macht, sondern dass er mit einer großen Mannschaft von Jüngern und Jüngerinnen unterwegs sein will. Er will in dir wohnen, nicht nur der Zugehörigkeit nach, sondern auch der Kraft des Lebens, des Lichtes nach. Deswegen ist es so wichtig, dass das in uns ankommt. Neutestamentliches Christsein. Neutestamentliches Christsein ist ein Christsein in der Gnade, in der Gnadenwirkung praktisch zu leben. Und nehmt das bitte mit. Und wenn du vielleicht tatsächlich schon ein paar Jahre Christ bist und das Charismatische dich vielleicht irgendwie so ein bisschen verunsichert hat, du zumeist vielleicht auch eine Tür zugemacht hast, bitte lass das auf einer biblischen Basis heute neu bei dir ankommen, dass es darum geht, ein Gefäß von Gottes Gnade zu sein. Und der Römer 12 Text ist ein ganz herausragend guter Text, um genau diese Botschaft biblisch zu fundieren. Liebe Christine ist mir schon ein bisschen vorausgeeilt. Ich hoffe, dein Vertrauen wird immer weiter auch noch so zu mir wachsen. Denn ich wollte tatsächlich auch ein bisschen am Anfang von Römer 12 anfangen, auch wenn der eigentliche Predigttext ab Römer 12, 3 losgeht. Chris, könntest du uns noch mal kurz Römer 12, die Verse 1 bis 2 an die Wand schmeißen? Denn ihr habt es jetzt gehört, die Einladung, worum es eigentlich geht, aber das funktioniert nicht einfach so, sondern es gibt eine gewisse Architektur, gewisse Spielregeln oder man könnte sagen, eine gewisse Art und Weise, wie der Herr das zu uns bringt. Und in diesem Text werden vorher drei Punkte genannt, die praktisch die Basis bilden, das Gefäß bilden, dass der Herr diese Gnadengaben in dich und mich hineintun möchte. Okay, also da geht es nämlich los. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So, ich möchte das kurz machen, das heißt im Praktischen, ich gebe Gott meinen Wandel. Das heißt nicht, dass man sich irgendwo auf einen Steinaltar legt und dann ein Messer kommt und man irgendwie geopfert wird, wie man das vielleicht aus irgendwelchen alttestamentlichen Texten liest oder so. Opfer, man kann das Wort Opfer unterschiedlich verwenden. Genauso wie wir könnten jetzt hier auch so einen Korb rumgehen lassen, ein Opfer einzusammeln. Ne? Da würde auch jeder wissen, dass er sich jetzt keinen Finger abschneidet und so. Ja, so das ist auch an dieser Stelle. Oder man kann sagen, Christine wäre jetzt total müde nach dem Gottesdienst und ich sage, ach Christine, ich brauche aber noch mal kurz 10 Minuten, dass wir es noch besprechen. Und Christine ist voll im Eimer und sagt, naja gut, dann rede ich jetzt noch mal 10 Minuten mit dir und bringt dann ein Opfer. Ja? Also das Wort Opfer wirklich unterschiedlich zu verstehen. Und hier heißt es, Herr, ich gebe dir meinen ganzen Wandel, meine ganzen Wege. Und es kommt natürlich, hier ist ja das Wort Leiber auch verwendet, dass unser Leib eine wichtige Größe ist für unser Leben sowieso. Ja? Warum ist das so ein Hype um Gesundheit in unserer Gesellschaft? Weil es natürlich mit Leben viel zu tun hat, wie dein Leib funktioniert oder nicht. Aber er hat auch Gott, aber auch von Gott, der dir diesen Leib gegeben hat, eine große Bedeutung, der Leib. Ja? Deswegen auch etwas, Herr, ich gebe dir dieses ganze Thema Essen und Trinken, ich gebe dir das hin. Nicht im Sinne einer Almkontrolle und so weiter, sondern das auch mit ihm zu leben. Das Thema Sexualität hinzugeben. Ja? Nein, ich gehe nicht mit dem alles nur, wenn es Spaß macht und was sagen denn die Medien oder sonst irgendwie Social Media, sondern ich frage, Herr, was hast du dir gedacht? Aus Vertrauen. Aus Vertrauen. Und ich sage das, je älter ich werde, auch immer mehr aus Überzeugung, weil ich so viele Leben gesehen habe, die gegen die Wand gefahren sind. Wo Ehe zerbricht, weil das Thema Sexualität irgendwie aus dem Ruder läuft, ja? Oder wo jemand überhaupt davon in Abhängigkeit so ist, wie Sexsucht und was ich für Geschichten, Pornografie und hast du nicht gesehen und so, ja. Es ist so gut, Gott diesen Bereich zu geben, um des Lebens willen, um auch einer gewissen Ehre willen, ja, und auch Beziehung leben zu können. Ich finde es heute so erschreckend, dass dieses ganze Ding, Männlein und Weiblein, Werbung und was ich was und so, als dieses Thema Leidenschaft so überbetont wird. Ja, Gott hat eine Anziehung zwischen Mann und Frau geschaffen, aber auch einen Rahmen dafür. Es ist so wichtig, dass Männchen und Weibchen einfach sich begegnen können und es geht überhaupt nicht darum, sondern dass wir einfach als Männer und Frauen oder Jungs und Mädels uns einfach begegnen und es geht nicht darum, wer wen wie attraktiv findet und so. Es ist so wichtig, eine derartige Ebene leben zu können. Von daher ist es ein sehr moderner Vers, möchte ich sagen, oder sehr wichtiger Vers für unsere Zeit. Genau. Und ich kann einfach nur ermutigen, und so ist die Bibel zu verstehen, sie im Vertrauen anzunehmen. Da ist keine Keule, die dich sonst schlägt, wenn du es nicht tust, sondern aus zu vertrauen. Okay, du bist mein Schöpfer. Du bist mein Hirte. Und der für mich gestorben ist. Ich vertraue dir dafür. Ich werde das nicht einfach so schaffen, aber das ist meine Richtung. Der erste Punkt. Sein Leben, seinen Wandel Gott ganz hinzugeben, um in dieses Gefäß zu werden. Der zweite Punkt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Erneuerung des Sinnes, hier steht im Griechischen das Wort Nous, das ist das Wort für Verstand, wirklich das Denken. Wie denkt man? Sein Denken von Gott erneuern zu lassen, anders denken zu können. Die Bibel spielt dabei eine Schlüsselrolle, sein Denken durch Gottes Wort prägen zu lassen. Und das mit Geschwistern zu teilen. Wir sollten niemals alleine Schüler sein, ne, sondern dass wir mit anderen über Gottes Wort sprechen, über wichtige Fragen sprechen und Gott uns berühren lassen und dass wir ein verändertes Denken bekommen. Wie ich das zum Beispiel gerade geäußert habe. Ja? Ich war auch mal unbekehrt und war auch schon 20 Jahre alt, das heißt ein junger Mann, und hatte durchaus auch ein Interesse sozusagen an dem Thema Sexualität und so weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, boah, ich war damals noch unbekehrt, wie gesagt. Ja, oh, Christ, dann sind gleich diese Grenze, diese Grenze, diese Grenze. Aber wie ich das gerade deutlich gemacht habe, heute ist ein anderes Denken entstanden. Ich vertraue dir, Herr, für die anderen Grenzen. Ich vertraue dir. Und durch dein Denken verändern zu lassen. Jesus will nicht so sein, Bombs, hier ist das Gebot, das tu doch jetzt mal. Sondern was hat er denn getan? Er hat sich die Jünger berufen, hat sich Zeit genommen. Jahre ist er mit ihnen unterwegs gewesen. Und genauso ist das heute auch. Er möchte mit dir unterwegs sein, aber nicht nur Jahre, sondern dein ganzes Leben. Und dass er dir dann Dinge zeigen kann, Verständnis schaffen kann, Vertrauen aufbauen kann, weil er ein freundlicher Lehrer ist, der freundlich dir helfen möchte, dass du dein Leben leben und auch mit ihm leben kannst. Sein Denken erneuern zu lassen. Und schließlich drittens, mach mal auf die nächste Passage, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Maßvoll von sich zu halten. Und ich versuche es mal in einem Wort zu sagen, Demut. Sich dafür zu entscheiden. Ist überhaupt nicht die Haltung der Welt, des Lebens ohne Gott. Kann man sich auch nicht erlauben, weil wenn man Gott nicht hat, der für einen da ist, so und so und so, dann muss man es ja alleine schaffen. Stolz ist eine gewisse Logik, wenn man Gott nicht hat. Aber wenn wir dann mit Gott leben, dürfen wir das erkennen. Ich muss nicht mehr stolz sein. Gott gibt mir Stärke, aber ich muss auch nicht immer stark sein. Ich darf auch schwach sein. Ich darf mein Herz auch zeigen und so weiter. Demut zu lernen. Und auch nicht gucken, wo bin ich besser als der. Das war damals für mich mein Mechanismus, wie ich versucht habe, mir Selbstwert zu schaffen. Ich habe mir immer Gedanken um die Leute um mich herum gemacht, wo ich irgendetwas besser könnte oder mich meinte, überlegen zu fühlen einer Person in meinem Umfeld. Ja, ganz, ja, wie man eben so ist, ne? Was man sich so ein Blödsinn dann denkt, um mich aufzubauen. Welch ein Quatsch. Gut, dass ich davon irgendwann auch weggekommen habe und einen anderen Quell gefunden habe. Warum bin ich wertvoll? Weil er mich gemacht hat. Weil er dich gemacht hat, bist du wertvoll. Sünde hin, Sünde her. Er hat sich für dich entschieden. Weil er mit dir leben will. Das sind Quellen von Wert, woraus wir leben dürfen. Und dass er uns herrlich nach seinem Bild gemacht hat. Gott bietet so einen Riesenquell an, uns Wert zu geben, dass wir diesen Mist nicht mehr machen müssen, uns zu vergleichen, uns minderwertig zu fühlen oder es immer schaffen zu müssen, immer groß und erfolgreich sein zu müssen, damit wir uns wertvoll fühlen. Gott gibt dir das in Gnade so, das bietet er dir an. Als dritter Punkt die Demut. Wir hatten also den ersten Punkt, das ganze Leben den Wandel hinzugeben. Das zweite, sein Denken verändern zu lassen. Und das dritte, sich vor Gott zu beugen, Demut wirklich anzuziehen. Und ein Gefäß entsteht, dass diese Gaben reifen können, die er dir geben möchte. Und jetzt in Römer 12 sind sieben Gaben genannt. Ne, in 1. Korinther 12 sind weitere Gaben genannt. Ne, so. Aber hier jetzt in Römer 12. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen weiter reingucken. Welche Gaben das eigentlich sind. Gnadengaben. Und es ist herrlich, wenn diese Gnadengaben dann wirklich leben und pulsieren. Und ich habe euch dieses Zeugnis gesagt, wie ich das erlebt habe mit diesem einen Bruder aus Kamerun zum Beispiel. Und das ist für uns alle da, ja? Das ist für uns alle da. Streck dich danach aus, nach dem Gottesdienst beten zu lassen, Gott Türen zu öffnen, Gott zu vertrauen, ja? Streck dich danach aus, vielleicht auch diese Predigt nochmal nachzuhören und so, ja? Da hineinzukommen, was Evangelium ist. So, ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, dass er unser Herz was geben möchte. Ja? Dass er was geben möchte. Und es ist hoffentlich deutlich geworden, dass wir Gefäß sein können, diese drei Punkte. Und praktisch möchte ich noch ein Bild, was mir vorhin im Gebet kam, sagen. Es ist praktisch so, als wenn er tut ja etwas im Geist, also auch Gaben des Geistes, die der Geist bringt zu deinem Geist, dass sich Dinge verändern. Ja? Und das praktisch wie ein Strahlen. Ich mache das jetzt im Zuge eines, soll eine Art Strahlen sein. Ne? Stellt euch wie so pulsierende Linien vor, ja? So wie so Wellen, die vom Herz ausgehen. Ja? Dass praktisch da so Wellen sind, die von dem Herz immer mehr ausgehen können, je mehr der Heilige Geist diesen Gnadenraum in dir schaffen kann, je mehr der Heilige Geist, der Herr, in deinem Herzen wirken kann. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, wenn ich jetzt über den Heiligen Geist rede, rede ich über den, der in Philipper 1, Vers 19 als Geist Jesu Christi bezeichnet wird. Wir haben also nicht hier Jesus, und dann haben wir hier den Heiligen Geist, sondern wir sind in diesem Geheimnis Gottes unterwegs. Er ist dieser eine Gott, auch wenn er uns in drei Personen begegnet. Ja? Also wir haben diese Einheit. Philipper 1, Vers 19. Paulus spricht, und der Geist Christi ist in mir. Und auch das ist gerade der Grund, dass wir dem Heiligen Geist so vertrauen können. Das ist nicht irgendein Geist. Es gibt viele Geister in dieser Welt. Aber es gibt diesen einen, und das ist der Geist Jesu Christi. Wir schauen jetzt mal in den Text der Gaben, die jetzt hier genannt werden. So, jetzt gibt es noch diese Überleitung mit dieses, dass es, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied, genau, das mache ich gleich mit 6 weiter, zusammen, dass es einander dient. Deswegen auch wenn, je mehr bei dir ankommt im Herzen, es geht um Gnadengabe, die Gott aus Gnade gibt, aus den dir Gnade wächst, umso besser ist auch der Schutz vor irgendwelchen Stolz und Überheblichkeiten, was in diesem Thema Charismatik leider oft anzutreffen ist. Ja? Aber wenn diese Gnadenidentität verstanden wird, dann tut es sich zum Teil wie von selbst. Weil Gnade empfange ich immer von einem Größeren. Gnade empfange ich immer als etwas, was ich ja nicht verdient habe. Ich werde also beschenkt. Und wenn ich beschenkt werde, ist eine Reaktion, die nicht so schwer fällt, zum Beispiel Dankbarkeit. Ja? Wenn es aber einen Größeren gibt und Dankbarkeit, ist man gegen einen Hochmut schon vielleicht nicht gefeit, aber das hilft schon ganz gut dagegen. Und eben auch, dass diese Gnaden untereinander dienen. Ich merke, ich werde durch den anderen beschenkt, ich darf beschenken. Wie ich es auch durch dieses Zeugnis zum Beispiel erzählt habe. Jetzt gucken wir mal ganz praktisch und sind dann gleich auch bei der ersten Gabe, wie ich es auch da erzählt habe von diesem Bruder aus Kamerun, wo das passierte, und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand prophetische Rede gegeben? Prophetische Rede ist nicht zuerst ein Kommunizieren von besonderen Geheimnissen. Oh, was ist denn das? Ah, das habe ich nicht gewusst. Ah, du weißt was Besonderes. Ich hatte mal eine Schwester in meiner Gemeinde, da kam das dann immer so, man war in einer Gebetsgemeinschaft und plötzlich machte sie so, oh, ich empfange etwas vom Herrn. Alle so, oh, was empfängt sie jetzt wohl vom Herrn? Und so, ne? Und dann kam es so, und das war wie ein bisschen wie auf ein Podest treten, ich bin jetzt wichtig und jetzt kommt dieses. War echt, ich habe das damals so erlebt, ich fand das immer ein bisschen komisch irgendwie, es hat auch immer so einen spooky Touch irgendwie, wie das dann rüberkam. Und manche, die dann auch noch nicht so lange dabei waren oder auch nicht so stark aufgestellt waren in ihrem Leben, wie immer, die hat das dann erstens ein bisschen verunsichert und vor allen Dingen, okay, du bist jetzt die, die von Gott hört und wir hören dir zu. Und das soll es gerade nicht sein, sondern der Prophet, der prophetische Dienst will gerade denjenigen zum Jesus hinführen, ja? Der ist nicht selber wichtig, ja, und er hat auch keine, soll auch in dem keine Macht und extra Autorität haben, sondern er dient. Bisschen so wie ein Wedding Planner, ja. Was macht der Wedding Planner? Gibt es einen Braut und einen Bräutigam, die sollen zusammen haben und denen soll es richtig gut gehen. In Kurzform gesagt, was ein Wedding Planner macht, ja. Das ist ein Ding, wie prophetischer Dienst funktionieren soll. Ist nicht die Hauptperson. Die Hauptpersonen sind schon bestimmt. Nämlich der König und seine Braut. Und diesen beiden zu dienen, dass die zusammenkommen. Ja? So wie bei diesem Bruder, dass der in einer veränderten Perspektive zum Herz Jesu kommt, da für diese Menschen der Stadt, die dir so fern vorkommen, will ich dich gebrauchen und kann dich richtig gut gebrauchen. Weil dieses Leben mit mir, was für dich ziemlich normal ist, kennen die vielen gar nicht. Und dich kann ich als Boten gebrauchen. Ja? Da ist nicht der Prophet wichtig, sondern derjenige, der angerührt wird. Die Gnade steigt. Ein Pulsieren und damit gesendet zu sein. Prophetischer Dienst schafft zuerst eine Gesprächsaufforderung zu dem es gesandt ist, mit Gott zu reden. König David, da kommt dann der Prophet Nathan zu ihm mit einer echt heavy Botschaft, aber Nathan ist nicht der Richter. Nathan ist der, schon ein ziemlich krasses Paket natürlich, was der Nathan dann bringt, weil der König David ja zur Buße aufgerufen wird, wo er echt mega was verbockt hat. Aber wie gesagt, es geht nicht um den Propheten, er muss auch nicht dann mit dem Propheten sich irgendwo hinsetzen und dann ein Bußgebet sprechen oder so, sondern die Botschaft ist, David, geh zu deinem Gott und beuge dich vor deinem Gott. Und dazu hilft der prophetische Dienst, dass Gnade passieren kann, denn Nathan wurde ja gerade gesendet, damit Gott Gnade geben kann, ja? Merkt ihr? Gehilfen der Gnade zu sein. Prophetischer Dienst. Die zweite Sache, die hier genannt wird, ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Das ist vielleicht ein bisschen irritierend, aber doch auch schon sehr wichtig. Da steht im Griechischen das Wort Diakonia, ja, also diese Diakone. Ja? Und das in Apostelgeschichte 6 taucht es auf, dass das Amt des Diakons in Gemeinde Jesu Christi eingeführt wird. Und der wirkliche Auftrag, wenn jemand ein Diakon ist, eine Diakonin ist, da ein Dienst ist, ja. Das sind verschiedene Unterstützerdienste. Wir hatten vorhin den Alfred vorne, ja, der besonders ums Haus dienst, aber mit Unterstützung, ja. Dann haben wir noch einen zweiten Fred bei uns, ne, Manfred, ne, der um die Finanzen besonders dient, ja, ich alleine. Dann gibt es irgendwie auch andere Diakonate, ja. Also, ja, dass jemand etwas ist und da gehört eine bisschen Befähigung dazu. Das ist mehr als eine Bereitschaft, etwas zu unterstützen, was wichtig, gut und notwendig ist. Ja? Es ist eine besondere Fähigung zu etwas, kann auch im Bereich der Seelsorge sein, im Bereich der Musik sein, es kann um Kinder, Jugendliche gehen und so. Ne? Es kann verschiedene Öffentlichkeitsarbeit, also Dinge, die irgendwie ein Stück weit größer sind, die getan werden müssen und die auch sonst, auch zum Beispiel die Ältesten, zu weit absorbieren würden, weil sie unumgänglich sind, diese Aufgaben. Ja? Eigenes Thema, Apostelgeschichte 6, kann man das nochmal nachlesen. Und da das Ding, erstens, wenn du merkst, dass diese Gabe da ist, nutze sie auch, weil sie ist wirklich notwendig. Es ist eine Gabe, wenn sie nicht getan wird, das müssen sie andere tragen. Sie ist nicht verzichtbar. In Apostelgeschichte 6 war es die Witwenversorgung, die war nicht verzichtbar. Es ist eine Gabe, die also kostbar dient und andere freisetzt. Daher lasst uns hier auch aufmerksam sein, dass da Gaben auch gelebt werden. Und jetzt hier auch die Einordnung, da ist Gnadengabe, ja, Charisma vom Geist gegeben. Das ist also nicht nur, ist schon nett, Alfred, dass du das machst mit dem Haus, weil irgendeiner muss es ja machen, sondern wie es damals auch bei der Stiftshütte, ja, da wurden zwei Handwerker besonders von Gott inspiriert, ja, dass sie handwerklich die Stiftshütte bauen konnten, machen konnten, ja. Dass wir also nicht denken, jetzt haben wir hier Lobpreis, jetzt geht es hier geistlich zu und dann gibt es eben noch die Sachen mit den Finanzen und mit dem Haus und so weiter. Das gehört eben auch dazu. Nein, das sind Komponenten in Gottes Reich mit Heiligem Geist dem Herrn zu dienen. Und gerade wenn diese Bereiche nicht funktionieren und dich ein bisschen in Gemeinde auskennst, dann spürst du das ganz genau, wie wichtig das ist und oder wie teuer das ist, wenn das eben nicht gelebt wird, nicht funktionieren kann. Die nächste Sache. Und weil das eben oft durch ein Amt dann auch ausgedrückt wird, wie wir das auch kennen, deswegen steht hier Amt, auch wenn im Urtext Diakonia steht. Ähnlich geht es weiter mit dem Thema Lehre. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Und ich denke, das ist das, was am naheliegendsten ist, dass wenn Lehrbegabung da ist, dass das dann auch, muss ja nicht immer hier von vorne sein. Ja, es gibt ja auch Hauskreise, wo es wichtig ist. Oder ein Alpha-Kurs, ja, oder das Taufbegleitung oder überhaupt, dass Menschen, andere Menschen Begleitung, Lehre findet an verschiedenen Stellen in der Gemeinde statt und dass wir das dann auch wirklich dem Raum geben und dass das eingesetzt wird. Gut sind auch immer wieder mal so dann die Außenwahrnehmung, ne? Dann hast du ein paar Leute im Hauskreis oder ein paar Leute, mit denen du sonntags gerne mal ein Käffchen trinkst. Vielleicht mal Personen, die du ein bisschen besser kennst, zu fragen, sag mal, was siehst denn du bei mir, ne? Sofern sich die Person halbwegs mit dem Thema ein bisschen auskennt. Aber so ein bisschen ein paar Außenwahrnehmungen einzusammeln, um das so zu finden. Herr, wie hast du mich gemacht? Weil ich möchte dir dienen. Nicht so, ja, dann komme ich wohl nicht drum rum und dann muss ich doch noch gehen. Nein, du darfst dienen und tu es in Freude. Als nächstes steht es bei mir jetzt das im Thema Hex heißt es Ermahnung. Ne? Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Ne? Das hört sich also ein bisschen heavy an. Oh, da gibt es wieder einen auf dem Kopf irgendwie. Es ist aber, wenn du im Neuen Testament ermahnen liest, kannst du immer auch Querstrich ermutigen machen, weil es kommt von dem griechischen Wort Parakaleo und das ist genau dasselbe Wort, was auch für den Heiligen Geist als Helfer, Beistand und Tröster verwendet wird. Ja? Er heißt dann Substantiv Paraklet, dazu gehört im Griechischen das Wort Parakaleo und das kannst du im Deutschen übersetzen mit ermahnen wie auch ermutigen. Ja? Das ist also kein Kritiker, der durch die Gemeinde geht, das ist höchst sinnlos und destruktiv. Diese Sache, die hier gemeint ist, ist jemand, der auf die gute Sache in dir hinweist. Ja? Nach dem Motto, hey Jonas, das solltest du unbedingt weitermachen beim Lobpreisteam. Ich glaube, du bist da echt am richtigen Platz. Ja? Eine Bestätigung des Guten. Ja? Oder einem Manfred auf die Schulter zu klopfen und so weiter und so weiter. Manfred mag das nicht so weiter, wenn ich das von vorne hier sage, aber manchmal muss es auch sein, lieber Bruder. Auch du darfst ermutigt werden und bist am richtigen Platz. Genau. Oder jemand zu sagen, der vielleicht dann echt gerade irgendeinen Mist macht, Mensch, du bist da echt ganz schön krass im Gespräch reingegangen, du wär ein bisschen weniger nicht besser gewesen oder so. Also in einer freundlichen, barmherzigen Weise trotzdem vielleicht auf etwas anderes hinzuweisen. Und das können manche Leute besser als andere. Ja? Wir alle haben miteinander Kontakt und reden miteinander, aber nicht jedem ist das gegeben, das so zu tun. Weil wir kennen genauso die Variante, man sagt jemandem etwas, aber irgendwie kommt nur Verletzung, Ärger und was ich was bei raus, Vertrauensverlust. Ist auch ein bisschen das zu üben, gilt für alle Gaben, dass man sie zum Teil auch üben muss. Und dann hier auch zu schauen, ist da vielleicht eine besondere Begabung da oder nicht. Ermahnung. Jetzt steht jemand, gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Auch das ist eine Gabe, dass manche über den Zehnten hinaus und überhaupt eine besondere Freude haben, etwas zu geben, Geschenke zu machen oder auch Finanzen zu geben, so zu unterstützen. Eine besondere Freude, etwas zu geben. Und dann steht hier eben, dann soll das lauter sein. Das ist in einer integren Weise. Nicht um sich Vorteile zu verschaffen, nicht um sich beliebt zu machen, ja, sondern dass man schaut, und auch das ist natürlich dann, wir sind alle Menschen, wo man vielleicht auch mal beten muss, Herr, ich gebe dir das, bitte reinige mein Herz, alle Gaben brauchen auch eine Unterstützung Gottes, aber an der richtigen Stelle dann zu geben und eben eine Art hier besonders, die genannt ist, das Geben, Geschenke zu machen. Und oft ist es auch so, dass wenn eine Gemeinde baut, etwas angeschafft werden muss oder, dass auch diese Gabe dann eine besondere Notwendigkeit hat, dass auch Finanzen freigesetzt werden. Und es ist wie bei allen Sachen. Wir sind eigentlich mit allem verbunden. Ja? Jeder ist ein Stück in der Lehre, in der Ermahnung und so. Wir haben mit den Dingen irgendwie so zu tun und dann gibt es aber besondere Zurüstungen, sich hier besonders einzubringen, weil natürlich auch das Thema Finanzen für alle wichtig ist. Der nächste Punkt ist, steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Das will ich so unterstreichen, es gibt ein Charisma, eine Gnadengabe Gottes zu leiten. Ja? Es gibt ein Leitungscharisma, was natürlich höchst sinnvoll ist. Ja? So. Was aber fast nie genannt wird, wenn es um die Gaben des Geistes oder die Gnadengaben geht. Aber hallo, ob es ein Hauskreis ist oder, Leitung ist eine so wichtige Gabe, und es gibt vom Geist eine Gnadengabe, dass jemand gut in Leitung ist. Das heißt, dass einfach Intuition da ist, Überblick da ist, Leute gut wahrzunehmen, guter Draht zum Herrn, Inspiration. Ne? Leiterschaft ist breiter. Nicht jeder, der in Gemeinde Leitungsverantwortung trägt, braucht automatisch diese Gabe. Aber es ist eine gute, hilfreiche Zurüstung mit dieser Gabe. Es ist eine sehr kostbare Gabe. Und dann steht hier, so sei er sorgfältig, in anderen Übersetzungen stand, tue es mit Eifer, einfach auch mit Herz, immer wichtig im Reich Gottes. Und schließlich die letzte Gabe, die Gabe der Barmherzigkeit, auch eine Gabe als Geistes, als eine Gnadengabe, die ich eigentlich fast nie höre, wenn es um das Thema geht, obwohl die echt ein dickes Ding ist. Was könnte die Gabe der Barmherzigkeit sein? Die Gabe der Barmherzigkeit als Gnadengabe aus dem Geist heißt, sag ich mal, mit Leid in einer bleibenden Liebe und Kraft umgehen zu können. Vielleicht kennt ihr manche Leute, die sich im Bereich Pflege oder auch Pflegen von Angehörigen sehr einbringen mussten Und ich habe eine ganze Reihe von Leuten schon erlebt, die das über längere Zeit, über Jahre und dann vielleicht auch bis zum Versterben der Person gemacht haben. Und es macht mit den Leuten nicht nur was, zum Teil macht es sie auch kaputt, das Pflegen. Und zum Teil kriegen sie große innere Schäden, die Menschen, die diesen Pflegedienst mit Menschen über Jahre tun. Die ganz viel Freude verlieren, Depression zunimmt, das Leben eigentlich auch mit weggeben zu wollen. Warum? Weil die Nähe an schwerem Leid und auch eigentlich eine gewisse Nähe zum Tod, dass derjenige auch in absehbarer Zeit sterben wird, ein Mensch, den ich doch liebe, echt krass ist, das auszuhalten. Und dann kommen ja die Begleitdinge wie Ohnmacht rein. Ich will demjenigen eigentlich helfen, aber ich kann es nicht. Dann kommt die Seite rein. Mensch Gott, du bist doch der retten kann. Du bist doch der heilen kann. Warum heilst du die Person nicht und so weiter? Ja? Und dann kann das ein Ort sein, der echt fertig macht. Ja? Deswegen ist es ein hoher Dienst, ein großer, kostbarer Dienst, Menschen, die bereit sind, wirklich in diesen krassen Pflegesituationen da zu sein. Und dann noch vielleicht Licht zu sein. Und diese Gabe der Barmherzigkeit ist wie eine Art Rüstung, die den Menschen aber nicht hart macht. Weil man kann es natürlich auch durch Härte lösen. Man macht sich hart, Ignoranz, das macht nichts mit mir, Gefühle verdrängen und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen anderen Sachen. Und diese Gabe der Barmherzigkeit ist so eine Art von Schutz, wie eine Freiheit zu haben und trotzdem diesen Dienst dienen zu können. Deswegen ist es ein Mega-Charisma. Jemand, der damit weltberühmt geworden ist mit diesem Charisma, war die Mutter Teresa, die in Kalkutta unter den Armen und Leprakranken gearbeitet hat, ohne dass sie deswegen das Leid zerbrochen hat. Ja? Ne, wie gesagt, das Leid kann einen ganz schön eben fertig machen. Und deswegen auch dieses Ding, der tue es mit Freude, weil das hält das Charisma fest. Und dadurch auch gerade das Licht zu sein. Nicht jemand, dem es an Empathie fehlt, sondern der gerade dadurch Licht sein kann. Denn das ist ja auch etwas, was der leidende oder der schwache Mensch, der gepflegt wird, zutiefst braucht. Da ist trotzdem ein Licht, da ist trotzdem eine Würde. Und da ist eine Hoffnung für ein Leben, was nach dieser Erde weitergeht, wo kein Tod, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird. Und damit in der Dunkelheit bei diesem Leidenden dieses Licht zu sein in der Gnadenbotschaft. Nehmt das bitte mit. Die Predigt ging jetzt etwas länger, aber sie hat eine gewisse Rundheit, glaube ich, gebildet und einen echt wichtigen Impuls gegeben, wozu das eigentlich da ist, mit den Gaben des Geistes, mit diesen Gnadengaben und dass sie das tun, was sie dann nämlich Jesus verherrlichen und sein Reich wirklich groß machen und Christen, die fruchtbar sein können. Ich bin da auch auf dem Weg, aber möchte werben bei euch, möchte euch ermutigen, dass wir uns auf diesen Weg weiter als Gemeinde machen. Dass das, was Jesus sich hier gedacht hat, wo er sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit er, der Heilige Geist, kommen kann. In anderen Worten, damit das, was ich am Kreuz nämlich auch erkauft habe, die neue Schöpfung, mein Reich, bei euch einziehen kann. Lasst uns dafür offen sein, auf dem Weg sein, dass dieses Herrliche in uns weiter Raum greift und Jesus Christus verherrlicht. Amen.